staune ich über den allmächtigen Gott und seine wunderbare Schöpfung. Die Kapitel 38 bis 41, das sind die Reden Gottes. Diese Kapitel gehören zu den größten überhaupt in der Heiligen Schrift. Denn da redet Gott selber jetzt zu Hiob und zu seinen Freunden. Natürlich ist die ganze Bibel Gottes Wort, aber es gibt viele Stellen, wo Gott selber ganz direkt und unmittelbar spricht, wo nicht nur Handlungen beschrieben werden oder Reden von Menschen, die zum Teil von Gott inspiriert sind, andere nicht, die auch im Dialog miteinander stehen, sondern hier redet jetzt Gott selber. Er geht, und das fällt uns auf die Fragen und Vorwürfe von Hiob und seinen Freunden nicht direkt ein. Im Grunde überhaupt nicht, sondern er beschreibt einfach seine Allmacht, seine Schöpferkraft und im Kontrast dazu die Winzigkeit des Menschen. Des Menschen, den er dennoch liebt und über den er sich erbarmt. Zunächst beschreibt Gott seine allgemeine Schöpfung, angefangen von der Welterschaffung im Kosmos und so weiter, auch das Wetter, die Planeten, das ganze Sonnensystem und die ganzen Sterne und dann auch das Tierreich. Gipfelnd, wir werden es heute Abend hören, in zwei ganz gewaltigen Tieren, die wahrscheinlich inzwischen ausgestorben sind. Manche denken, das sei das Krokodil und das Nilpferd, aber es dürfte sich eher um ausgestorbene Saurierarten handeln, der Behemoth und der Leviathan. Also sehr spannend, diese Kapitel, die wir jetzt betrachten werden, Vers für Vers. Und so fangen wir an mit Kapitel 38, Vers 1 und 2. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Luther übersetzt ohne Verstand. Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Was fällt uns auf? Es wurden viele Fragen gestellt bezüglich der Gerechtigkeit Gottes. Gerade auch von Hiob und auch von seinen Freunden. Aber jetzt wird Hiob immer kleiner werden, je länger er diese Rede Gottes hört. Und auch uns tut es gut, hier gut zuzuhören und unsere Winzigkeit zu erkennen. Menschen, die klein sind in den Augen Gottes und die er trotzdem liebt. Schon Elihu tadelte Hiobs ungehörige Worte, um wie viel mehr Gott. Gott antwortet nicht auf Hiobs Warum-Fragen, sondern beschreibt seine Allmacht und Souveränität. Und zwar aus dem Gewittersturm heraus. Allein schon das flößt uns ja Furcht ein und hoffentlich nicht nur Angst, sondern Ehrfurcht vor der Macht Gottes. Jedes Gewitter ist immer wieder ein Anlass, ja, nachzudenken, wie schnell auch unser Leben vergänglich sein kann, wenn uns ein Blitzschlag trifft oder ein anderes Unwetter oder eine Katastrophe uns dahinrafft. Und nun beginnen die Fragen Gottes. Gott fragt jetzt Hiob. Und das sind Fragen, die Hiob immer mehr in die Enge treiben. Schon die erste Frage ist die, die kein Mensch beantworten kann. Die allergrundlegendste Frage, Vers 4. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer von uns könnte diese Frage beantworten? Woher wissen wir überhaupt, wie Gott die Welt erschaffen hat? Nur weil Gott es uns geoffenbart hat im Schöpfungsbericht. Da hat er genau gesagt, in rückwärtsgewandter Prophetie seinem Boten, wahrscheinlich Mose, eingegeben, wie die Erde entstanden ist. Also wenn ich sage wahrscheinlich Mose, spätestens Mose. Es kann aber sein, dass auch schon früher das aufgeschrieben wurde von den Erzvätern oder vielleicht schon von Adam selber. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich teile überhaupt nicht die Ansichten der Bibelkritik, sondern ich gehe vom Wort aus, so wie es geschrieben steht. Und nur durch Gottes Offenbarungsgnade wissen wir, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. Tag ruhte er von allen seinen Werken. Das macht uns ganz klein. Dann Vers 5, wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Ja, die Erde hat ganz genaue Maße. Wir wissen ja, werden es auch noch hören, wir haben auch schon gehört bei Hiob Kapitel 27, dass in der Bibel selber ihre Kugelgestalt offenbart wird. Manche fabulieren heute von einer flachen Erde, aber die Bibel selber spricht davon, dass es eine kreisförmige Kugel ist. Der Begriff Chug, der einen dreidimensionalen, kugeligen Körper beschreibt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Gott hat es genau festgelegt. Alles, was die Erde ausmacht an Entfernungen, an Größen, an Dicke, an wie weit es zum Erdmittelpunkt ist, die Abstände zwischen den Erdteilen, wobei es ja wahrscheinlich früher mal einen einzigen Erdteil nur gegeben hat, also Pangäa, sagt man, und das hat sich dann geteilt im Zusammenhang mit der Sintflut und anderen Katastrophen. Man sieht ja, wenn man die Kontinente zusammenlegt, dann gibt es wie ein Puzzle, ja, dass das so zusammenpasst. Müsst ihr mal euch angucken auf dem Atlas. Also alles ist genau abgemessen, aber die Erde selber ist auch in Bewegung, auch durch die Erdbeben, Vulkanausbrüche. Und wir wissen noch, dass Himmel und Erde, dieser sichtbare Kosmos, einmal vergehen werden und dass der Herr dann den neuen Himmel und die neue Erde erschafft. Dann Vers 6. Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Manche denken jetzt so in diesem Weltbild, da stehen Pfeiler unter der Erde. Aber hier, so denke ich, ist es ein Bildwort für die Stabilität bezüglich der Erdumlaufbahn um die Sonne, mit der die Erde sich bewegt. Auch die Stabilität und die Festgelegtheit, in der ihre eigene Rotation verläuft um die Erdachse, das sind diese Grundpfeiler, die Gott fest bestimmt hat. Und auch ihren Eckstein gelegt. Hier kommen wir noch tiefer in das Geheimnis Gottes hinein, denn der Eckstein ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Denn durch ihn, als den Schöpfungsmittler, hat Gott alles gemacht. Das lesen wir in Johannes 1. Alles ist durch das Wort gemacht und es gibt nichts, das nicht durch das Wort gemacht wäre. Logos, das Wort, unser Herr Jesus Christus. Oder Sprüche 8, er ist auch die Weisheit Gottes, durch die alles erschaffen wurde. Und eben der Eckstein, an dem alles hängt, der gesamte Kosmos. Vers 7, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Wer sind die Morgensterne? Es sind hier sicherlich die Engel gemeint, die auch in der Offenbarung mit den Sternen gleichgesetzt werden. Und die haben gejauchzt, als Gott alles geschaffen hat und auch sie selber. Denn die Engel, das wissen wir, etwa aus dem Sündenfallbericht, die waren ja schon da, bevor Gott den Menschen geschaffen hat. Denn sonst hätte nicht der gefallene Engel, Satan, auf die ersten Menschen hinzugehen können und sie zur Sünde verleiten. Also die Engel sind vor den Menschen geschaffen. Aber wir werden einmal über die Engel richten, steht auch im 1. Korintherbrief. Und zwar deshalb, weil wir über die Dämonen richten werden mit dem Herrn zusammen. Das ist ein Geheimnis Gottes, dass er uns dessen würdigt, als die erlösten Kinder Gottes. Und dann geht es weiter. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat, wie aus dem Mutterschoß? Ja, es brach hervor, und wir lesen auch im Sintflutbericht, 1. Mose 6 bis 9, dass Gott die Brunnen der Tiefe öffnet. Also es ist Wasser, wir wissen ja auch Grundwasser, praktisch überall, sogar in der Sahara. Und Gott hat getrennt zwischen dem Trockenen und dem Wässrigen, zwischen dem Land und dem Meer. Und es gibt ja Meeresgräben, die sind für uns unvorstellbar tief. Ich glaube, der tiefste, ich weiß nicht genau, Marianengraben, 11.000 Meter, also 11 Kilometer tief. Das sind also für uns unvorstellbare Tiefen. Kein Mensch ist doch so tief hinabgestiegen, der Druck wäre unerträglich. Und deshalb gibt es hier viele Geheimnisse. Und Gott hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach. Also Gott bestimmt auch hier, welche Wassermenge wohin fließt, wie die Meere sich verteilen, wie sie in ihren Becken ruhen und wo ihre Grenzen sind. Gott sei Dank, denn das Meer wird auch gleichgesetzt an verschiedenen Stellen mit der Chaosmacht. Und es heißt, bei neuen Himmeln und neuen Erde, es wird kein Meer mehr sein. Es wird also auch als bedrohliche Macht dargestellt, in der Rahab oder Leviathan das Ungeheuer wohnt, die dämonischen Mächte. Das ist auch die Symbolik, die noch bei Behemoth und Leviathan uns begegnen wird im Buche Hiob. Vers 9. Als ich es in Wolken gleitete und Wolken dunkel zu seinen Windeln machte. Also auch die Wolken haben zu tun mit Wasser, mit dem Wasserkreislauf. Wir haben gestern schon davon gehört, vom Wasserkreislauf. Und so ist auch hier, dass Gott die Wolken bestimmt und das Wolkendunkel zu seinen Windeln macht. Ein sehr schönes Bild, so wie Windeln. Also das soll heißen, das, was uns so hoch und ja, weit weg erscheint, das ist praktisch etwas, was praktisch bildlich gesprochen Gott zu seinen Windeln macht, also etwas ganz Winziges für ihn, was hier unsere ganze Erde so betrifft. Als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte, als jetzt wieder die Rede vom Meer, und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Alle Meere haben Küsten, Strände, wo das Wasser nicht weitergeht, außer wenn Seebeben sind, Tsunamis entstehen. Und übrigens, wenn ihr mal am Meer seid, dann achtet darauf, wenn sich das Wasser sehr weit zurückzieht, dann ist die Gefahr, dass es umso höher zurückkommt. Das ist ein Vorzeichen eines Tsunamis. Ja, also wenn plötzlich sehr viel Ebbe ist, bei den Meeren, wo das normalerweise nicht üblich ist, ja, da muss man vorsichtig sein, denn dann kann es sein, es kommt zurück in einer Flutwelle. Also da aufpassen. Aber Gott hat die Grenzen gesetzt und natürlich gibt es auch da Katastrophen, auch Gerichtsworte Gottes, ein Bußruf an die Menschheit immer wieder, wenn sowas vorkommt, weil es gibt einen globalen Sündenfall und wir sind alle mit hineingerissen in diese vergängliche Schöpfung. Vers 12. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Vers 13. Dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden. Also Gott lässt jeden Morgen, von unserem Blickwinkel aus gesagt, als Menschen, die Sonne aufgehen und auch wieder untergehen. Er vertreibt damit die Finsternis und das lichtscheue Gesindel, die Frevler, die verbergen sich dann in ihren Kammern. Und nachts ist ja die Zeit für das Verbrechen. Der Verbrecher, der Einbrecher, der Täter erscheut das Licht. Nachts ist die Zeit. Und wir als Christen, als Kinder des Herrn, wir sollen ja Kinder des Tags sein und nicht der Finsternis. Wie ist das jetzt mit Sonnenaufgang? Nun, der Mensch praktisch als Krone der Schöpfung wird hier zugrunde gelegt und sein Blickwinkel wird hier zum Ausgangspunkt genommen. Denn für uns ist es der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Rein astronomisch gesehen wissen wir ja heute, dass die Erde und die anderen Planeten unseres Sonnensystems um unsere Zentralsonne hier kreisen. Das ist aber so kompliziert, das auszudrücken. Das ist ja einfach ja von unserem erdgebundenen Blickwinkel uns offenbar, damit wir Menschen das verstehen können. Gott weiß natürlich, dass die Sonne hier fest ist und die Erde sich darum dreht. Und doch ist es für uns hier der Sonnenaufgang und Untergang, das Morgenrot, was wir alle bestaunen dürfen. Dann über die Erde heißt es weiter in Vers 14, sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Prachtgewand. Was ist damit gemeint? Die Erde verwandelt sich wie Siegelton. Es ist damit gemeint, was die Menschen damals nicht wissen konnten, was aber Gott geoffenbart hat, dass die Erde um ihre eigene Achse rotiert. Auch eine Offenbarung Gottes, was die Forschung erst viel später herausgefunden hat. Das hat auch hier Dr. John MacArthur in der Fußnote, in der John MacArthur Studienbibel zu dieser Stelle, Hiob 38, Vers 14, erklärt. Das finde ich sehr hilfreich. Ich möchte einiges zitieren, heute auch aus verschiedenen Büchern, um auch diese naturwissenschaftlichen Fakten uns vor Augen zu malen, die im Buch Hiob vor tausenden von Jahren offenbart wurden, tausende Jahre bevor die moderne Wissenschaft das erkannt hat. Er schreibt, auf Tonsiegelton, auf Tontafeln geschriebene Dokumente wurden mit persönlichen Siegeln versehen, auf denen der Name des Besitzers stand. Der hebräische Begriff hier lautet verwandeln. Er beinhaltet den Gedanken, dass die Erde verwandelt oder wie ein zylindrisches Siegel über den weichen Ton gerollt wird. Solch rollende Zylindersiegel wurden in Babylon gefunden. Das spricht von der Erde, die um ihre Achse rotiert. Eine erstaunliche Aussage, die im Altertum nur Gott machen konnte. Die Morgenröte schob sich über die rotierende Erde. Also dieser Siegelton, das drückt die Erdrotation aus. Vers 15. Den Gottlosen wird der Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Nämlich, ja, das Licht der Gottlosen, es ist ja an sich die Finsternis. Und wenn Gott sein Licht aufgehen lässt, dann vertreibt das wahre Licht ihre kleine Leuchte, wo sie den Einbruch und Ähnliches planen. Die Gottlosen werden keinen Bestand haben. Vers 16. Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Wir haben gerade schon gesagt, bis ungefähr 11 Kilometer Tiefe weiß man inzwischen die tiefsten Meeresgräben. Natürlich ist nicht überall so tief, aber doch an etlichen Stellen. Und kein Mensch kann diesen Druck aushalten und bis zu den Quellen des Meeres gelangen. Der Meeresgrund ist noch unerforschter als das Sonnensystem, haben schon viele Wissenschaftler zugeben müssen. Und jetzt geht es noch tiefer, bildlich gesagt, nämlich zum Totenreich. Vers 17. Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden oder hast du die Pforten des Todes Schattens gesehen? Nein, nur Gott weiß, wie es dort aussieht. Der Herr Jesus, der dort war und wieder von den Toten auferstanden ist. Aber kein Mensch ansonsten ist bisher dauerhaft zurückgekommen aus dem Totenreich. Es gibt einige Auferweckungen im Alten und Neuen Testament, aber die haben uns nichts berichtet über die Welt der Verstorbenen. Allein Jesus Christus ist der Offenbarer des ewigen Lebens. Das sind Geheimnisse, aber in der Bibel lesen wir einiges darüber, vor allem in Lukas 16, in dieser Begebenheit, es ist kein Gleichnis, weil da ein Eigenname auftaucht, Lazarus, in dieser Begebenheit vom reichen Mann und armen Lazarus. Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles? So sage es mir, spricht Gott. Die Breiten der Erde, und die kann keiner überschauen. Warum nicht? Weil die Erde eben eine Kugel ist. Wenn du auf die Breite schaust, siehst du immer nur einen Ausschnitt. Du müsstest überall wieder eine Breite machen und herumgehen. Gut, heute kann man die Erde umkreisen. Magellan war der Erste, der es mit dem Schiff getan hat und heute mit dem Flugzeug. Aber doch, die Breite auf einmal kann man nicht sehen. Da muss man immer stückweise ein Stückchen weiter reisen. Früher konnte der Mensch das überhaupt nicht und heute auch immer nur partikular. Jetzt sind wir immer noch hier bei der Erde, aber es geht jetzt immer mehr in den Weltraum, auch in das Lichtbereich. Das Wetter wird jetzt hier kommen und das Licht ab Vers 19. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts und wo hat denn die Finsternis ihren Ort, dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Ich finde interessant, dass Gott auch Humor haben kann, gerade an dieser Stelle, oder um nicht zu sagen, auch Ironie bringen kann. Er sagt, ja, du weißt es ja, natürlich weiß Hiob das nicht. Das ist jetzt keine Lüge Gottes, sondern einfach, er führt ihn zur Selbsterkenntnis, dass er es überhaupt nicht wissen kann. Das ist eine rhetorische Aussage, oder nicht Frage, ja, sondern eine rhetorische Aussage, wo die Antwort dann nur Nein lauten kann. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja nur der kleine Hiob, ich bin nur der kleine Lothar, ich bin nur der kleine Mensch. Zum Licht werde ich gleich noch mehr sagen, aber hier ist die Rede vom Weg zu den Wohnungen des Lichts. Also wir sehen hier, dass das Licht einen Weg zurücklegt. In Vers 24 werde ich gleich darauf noch ausführlicher eingehen. Hier ist das Licht uns schon begegnet. Vorher kommen aber noch andere Phänomene aus der Wetterkunde, aus der Meteorologie. Vers 22. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen? Woher kommt der Schnee und der Hagel? Natürlich kann man heute vieles erklären. Ja, wenn entsprechend kalte Luft ist und gewisse Höhe, dann gefriert das Wasser zu Eis, dann regnet es sich ab. Aber wer steuert das alles, wann es schneit, wann es hagelt? Wir wissen ja gerade heute, wie unterschiedlich auch das Wetter sein kann. Das liegt alles in Gottes Hand, auch das Wetter. Menschen versuchen ein bisschen das zu beeinflussen, indem sie Wolken aufknacken durch irgendwelche Chemikalien. Das können sie immer nur räumlich begrenzt machen. Und es ist ein frevlerischer Eingriff in Gottes Schöpfung. Der Mensch versucht heute vieles zu ändern und macht damit vieles kaputt. Das wissen wir auch. Ja, aber wir wollen einfach Gott danken, dass er immer noch die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und auch Regen schenkt und auch Schnee. Es gibt ja manchmal auch noch Winter. Auch bei uns freuen wir uns ja auch. Die meisten zumindest, wenn es auch mal wieder Schnee hat. Und bei Hagel freuen wir uns natürlich weniger. Das ist ein Gerichtsreden Gottes, wenn die Ernte zerstört wird. Und deshalb heißt es auch in Vers 23, die Speicher des Hagels, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Öfters hat Gott eingegriffen durch Hagel, auch bei Kämpfen und durch Unwetter, wo dann er seinem Volk Israel geholfen hat. Im Alten Testament lesen wir mehrere solche Ereignisse, wo Gott auch das Wetter gebraucht hat, um Sieg zu erreichen. Auch einmal bei Josua, als der Ausruf kam, Sonne stehe still. Man kann sich das nur so vorstellen, dass Gott die Erde angehalten hat letztendlich. Ja? Und für uns die Sonne dann stillstand im Blickwinkel, wenn man es mit heutigen astronomischen Worten sagen würde. Aber das ist kein Widerspruch. Es ist unser erdgebundener Blickwinkel, durch den der Herr uns das erklärt. Dann Vers 24, und das ist jetzt sehr interessant, das hat der Mensch zur Zeit Hiobs und bis vor kurzem gar nicht wissen können. Und auch heute wissen wir noch nichts wirklich über das Licht. Wir wissen allerdings die Lichtgeschwindigkeit. Früher dachten die Menschen, Licht sei einfach so eine Substanz oder einfach nur da und man konnte sich das nicht erklären. Und hier steht im Buch Hiob, auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht? Und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Gehen wir erstmal zum Licht. Ich zitiere hier aus dem Büchlein, das empfehle ich auch sehr, von Bruder Dr. Roger Libby, Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung. Und zwar, was heute zum Teil erkannt wird, das hat Gott schon längst offenbart vor Jahrtausenden. Und er schreibt auf Seite 18 und 19, Licht, Bewegung oder Zustand. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Kann man Hiob 38, Vers 24 auch übersetzen. Roger Libby schreibt folgendes, ich zitiere. Bis ins 17. Jahrhundert glaubte man in der Wissenschaft, dass Licht ein Zustand sei, so ähnlich wie die Finsternis. Ist einfach da. Ja. Beobachtet man das Licht in der Alltagserfahrung, so gelangt man nicht zur Überzeugung, dass das Licht sich bewegen würde. Zündet man in einem dunklen Raum eine Fackel oder eine Lampe an, so ist das Licht unmittelbar im gesamten Raum, scheinbar absolut gleichzeitig zu sehen. Also mit Anschalten sofort, ja, es ist hell für unsere Zeitempfindung. Eine Bewegung des Lichts ist durch solche Ereignisse nicht wahrnehmbar. Nun aber zur Erforschung in den letzten Jahrhunderten. Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, einem der größten Physiker der Geschichte, gelang es, die Bewegung des Lichts nachzuweisen. Also erst im 17., 18. Jahrhundert. Mit seiner Teilchentheorie beschrieb dieser Gelehrte, also Newton, die Bewegung des Lichts im Raum als unvorstellbar schnelle Abfolge von Lichtteilchen. Christian Huygens, mit 2a Christian hinten und Huygens, H-U-Y-G-E-N-S, 1629 bis 1695, entwickelte die Wellentheorie. Um einen anderen Aspekt der Natur des Lichts darzustellen, beschrieb er die Bewegung des Lichts als eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. Also Newton, die Teilchentheorie, und Huygens, die Wellentheorie. Heute wissen wir, dass das Licht sich mit der unfassbaren Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde fortbewegt. Im Buch Hiob, in dem eine Lebensgeschichte aus dem dritten Jahrtausend vor Christus berichtet wird, war die Tatsache der Lichtbewegung schon längst bekannt, indem dort über den Weg des Lichts gesprochen wird. Auf der Weg, auf dem das Licht sich verteilt. Also nicht als Zustand, sondern als Bewegung, Bewegungsenergie in Wellen und Teilchen. Genauso der Ostwind in Vers 24b. Wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Auch hierzu zitiere ich aus dem Buch hier von Hiobs Botschaft von Alexander vom Stein, Seite 59 über den Ostwind. Der Ostwind, ein heißer und trockener Wüstenwind im Nahen Osten, ist heute unter den Bezeichnungen Chamsin oder Kamsin, Scharaf oder Scirocco bekannt. Warum er jedes Jahr in einem genau definierten Zeitraum weht und welchen Weg er nimmt, wusste Hiob nicht. Heute ist seine physikalische Seite gut erforscht. Gott benutzt den Ostwind immer wieder für seine Zwecke. So verursachte er damit eine 7-jährige Hungersnot in Ägypten, ließ ihn Heuschrecken herantreiben, um das Land zu verwüsten, trieb das Rote Meer fort, zertrümmerte die Flotte Josaphats und peinigte den rebellischen Propheten Jona. In allen Fällen war zwar die Wirkung des Windes zu beobachten, der Wind selbst und sein Ursprung blieben allerdings unsichtbar. Es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort Ruach und das griechische Wort Pneuma sowohl Wind als auch Geist bedeuten. Gott vergleicht das Wirken seines Heiligen Geistes mit dem Wind. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, Vers 8. Also wer weiß, wie sich der Ostwind über die Erde verbreitet? Er hat viele Wirkungen, aber es ist immer noch ein Geheimnis Gottes. Weiter, Vers 25. Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen und dem Donnerstrahl einen Weg, damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, um die Einöde und Wildnis zu sättigen, um das junge Grün hervorsprießen zu lassen? Gott steuert den Regen und auch die Trockenheit, die er zulässt, gerade auch in unserer Zeit, in dieser Endzeit, wo es auch mal heißt, dass vieles vor Hitze vergehen wird. Ja. Es wird eine Feuerflut kommen am Ende, 2. Petrus 3. Und auch der Donnerstrahl, so wie der Herr es lenkt, elektrische Entladungen und dann Donner und Blitz. Vers 28, hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Ich habe mal einen Bericht gesehen über die Wüste Namib in Namibia, früher Deutsch-Südwestafrika. Ich war schon in Südafrika, über die Namib bin ich aber schon drüber geflogen. Es ist sehr karg und es gibt da Stellen, wo es überhaupt nicht regnet. Aber da gibt es Tau und es gibt Tiere, die leben allein dort von den Tautropfen, von diesem bisschen Flüssigkeit, auch die Pflanzen. Das hat Gott wunderbar geschaffen. Der Tau kann ausreichen für sehr anspruchslose Pflanzen und Tiere, dass die damit überleben können. Auch jetzt wieder, wenn es so Herbst ist, erleben wir jeden Morgen so den Tau mit, wenn wir früh genug rausgehen. Das ist sehr eindrücklich, diese Luftfeuchtigkeit, die sich dann niedersetzt. Und jetzt das Eis, das ist ein großes Geheimnis Gottes, das Eis. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ich meine jetzt nicht das Speiseeis, ja, das ist auch ein Geheimnis, wenn es gut schmeckt. Ja. Ich meine das Eis auf dem See oder auf dem Fluss, wenn es sehr dick ist. Aus wessen Schoß ist das Eis hervorgegangen? Und wer hat den Reif des Himmels geboren? Wie zu Stein erstarrt das Wasser und die Oberfläche der Fluten schließt sich fest zusammen. Auch da möchte ich von Bruder vom Stein aus seinem Buch Hiobs Botschaft, Seite 61, etwas zitieren über das Eis. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, wie das ist und dass es eine Anomalie des Wassers gibt, die überhaupt uns ermöglicht, Schlittschuh zu laufen auf den Seen. Ich zitiere hier den wissenschaftlich gebildeteren Bruder hier, ich bin ja Theologe, aber das ist ein Lehrer, der auch mit Naturwissenschaft hier zu tun hat, hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, wir haben uns daran gewöhnt, dass sich auf Wasseroberflächen Eis bildet, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinkt. Aber ist es nicht, wenn man darüber nachdenkt, ein großes Geheimnis? Im Unterschied zu anderen Flüssigkeiten hat Wasser seine höchste Dichte nicht in festem, sondern in flüssigem Zustand bei 4 Grad plus. Wäre das anders, würden alle Gewässer von unten her und bei langanhaltendem Frost vollständig vereisen. Da wäre ja unten nichts mehr flüssig unter der Eisdecke. Ne? Schon mal drüber nachgedacht? Das Leben im Wasser wäre in der Form, wie wir es heute kennen, gar nicht möglich. Würden alle Fische eingehen. Ja? Aber durch die besonderen Eigenschaften des Wassers bildet sich an der Oberfläche eine Eisschicht, die belastbar wie das Gestein ist, wie Hiob schreibt, oder wie Gott zu Hiob sagt, so muss man sagen. Schon eine Dicke von 5 Zentimetern reicht aus, um sicher darauf gehen zu können. Also da müsst ihr warten, wenn ihr Eis laufen wollt, 5 Zentimeter sollt ihr schon haben. Sonst wird es gefährlich. Und zwar überall auf dem See. In der Wissenschaft spricht man von der Anomalie, also Unnormalität des Wassers, wohl wissend, dass man es mit etwas ganz Erstaunlichem zu tun hat. Untersuchen und beschreiben kann man es sehr gut, wer aber hätte sich so etwas Geniales ausdenken können? Das ist auch ein Beweis Gottes. Zumal die 3 Aggregatzustände des Wassers, sage ich jetzt, fest, flüssig, gasförmig, auch ein Abbild der Dreieinigkeit Gottes, wie auch wir, Geist, Seele, Leib und so weiter. Es gibt viele Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes. Auch in der Schöpfung. Wie zu Stein erstarrt das Wasser. Und jetzt die Planeten. Das ist das Gewaltigste jetzt hier. Und das konnte der Mensch im Altertum überhaupt nicht wissen. Die hatten doch keine Fernrohre. Also zumindest nicht wie wir heute. Vielleicht haben sie irgendwas. Aber soweit ich weiß, noch nicht. Vers 31. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Das Siebengestirn heißt auch die Plejaden und der Orion, ja, das sind verschiedene Sternhaufen. Und zunächst einmal zu den Plejaden und zum Siebengestirn. Da möchte ich auch wieder hier die Fachleute heranziehen zur Unterstützung. Und zwar Roger Libby, ist ja auch Theologe, aber hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Er hat ja auch eine Wanderausstellung gemacht zu dem Thema, die Forschung hat Verspätung. Und er schreibt auf Seite 11 seines Büchleins, die Plejaden sind gebunden. Kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden? Ich zitiere, das Buch Hiob erzählt eine Lebensgeschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Gott stellte Hiob die Frage, ob er den Sternenhaufen der Plejaden zusammenbinden könne. Bei den Plejaden handelt es sich um ein Sternbild, bei dem mit unseren Augen 6 bis 9 Sterne gesehen werden können. Mit dem Fernrohr kann man mindestens 1200 Sterne erblicken. Alle in diesem Sternbild. Alle diese Sterne bilden einen durch die Schwerkraft zusammengebundenen Haufen, der eine gemeinsame Flugrichtung im All aufweist. Die meisten der 88 Sternbilder, die in der modernen Astronomie voneinander unterschieden werden, sind Gebilde, deren einzelne Sterne eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Von der Erde aus gesehen scheinen sie zusammen zu gehören, doch im Weltall sind diese Sterne in Wirklichkeit im Raum völlig versetzt. Also ich sagte so die perspektivische Verschiebung unserer Optik, wenn wir das sehen. Ne? Dann schreibt Roger Libby weiter, die Plejaden, also 7 Gestirn, gehören zu den wenigen Ausnahmen. Diese Sterne sind durch die Schwerkraft direkt zusammengebunden, so wie es Gott im Buch Hiob offenbart. Bei den meisten Sternbildern wäre die Frage, kannst du zusammenknüpfen, ne? Wie so mit dem Band, unangebracht bei den meisten. Doch die Frage an Hiob trifft genau die heute wissenschaftlich nachvollzogene Realität im Fall der Plejaden, dass sie zusammengebunden sind durch die Schwerkraft und auch nicht räumlich entfernt, sondern wirklich ein Sternhaufen. Konnte der Mensch mit bloßem Auge nie sehen, aber heute kann man das mit guten Teleskopen erkennen. Und dann noch spannender, die Fesseln des Orion lösen. Fesseln des Orion, Sternbild Orion. Auch hierzu Roger Libby auf Seite 13. Das Sternbild Orion, spricht man es auch aus, ganz in der Nähe der Plejaden, besteht zur Hauptsache aus 4 markanten Trapezsternen im äußeren Bereich und 3 eng beieinander liegenden Sternen im Zentrum, die wie ein Gürtel aussehen. Also Trapez ist hier dargestellt, das ist ja oben breiter und unten breit und dazwischen den Gürtel enger gefasst. Und die 4 äußeren Sterne, die heißen, vielleicht schon mal gehört, Betelgeuse, Bellatrix, Sach und Rigel. Wer sich ein bisschen auskennt mit Astronomie, sind bekannte Namen. Und die Gürtelsterne innen, wo es enger wird, des Trapez, die heißen Alnitak, Alnilam und Mintaka. Also was für Namen, die sie ausgedacht haben. Alnitak, Alnilam und Mintaka. Schöne Namen. Und diese Fesseln, das möchte ich jetzt weiter erklären. Roger Libby schreibt, das menschliche Auge vermag unmöglich wahrzunehmen, was mit modernen wissenschaftlichen Messgeräten festgestellt werden konnte. Diese 3 zentralen Sterne, also dieser Gürtel, fliegen tatsächlich in verschiedene Richtungen. Sie entfernen sich im Weltraum voneinander, ganz im Gegensatz zu den Sternen der Plejaden. Gottes Frage an Hiob trifft die astronomische Tatsache genau. Der Schöpfer forderte Hiob mit der Frage heraus, ob er die 3 Gürtelsterne des Orion lösen könne, so wie Gott dies eben kann. Ist das nicht eindrücklich? Was der Mensch nie sehen konnte damals, Gott hat es offenbart. Kannst du den Gürtel des Orion lösen? Gott löst ihn. Die entfernen sich voneinander, aber das kann man jetzt nur mit sehr guten Teleskopen heutzutage erkennen. Aber da steht es, Jahrtausende vor unserer Zeit geoffenbart. Wer jetzt noch nicht glaubt, der ist selber schuld, sage ich mal, der muss wirklich blind sein. Und so geht es weiter. Ich muss jetzt ein bisschen kürzer mich fassen. Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen zu ihrer Zeit und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Also der ganze Tierkreis ist ein Wunderwerk Gottes. es gibt ja diese 12 Tierkreiszeichen, die haben zunächst mal nichts mit Aberglaube zu tun. Das sind einfach Versuche in der Astronomie, also in der Wissenschaft der Sternenkunde, den Himmel zu gliedern in verschiedene Bereiche, dass wir uns orientieren können. Das war auch für die Seefahrt wichtig, als es früher noch keine modernen Messinstrumente gab. Da haben sie sich an den Sternbildern orientiert. Jetzt fahren wir Richtung großer Wagen, ja, und so weiter. Da haben die sich orientiert. Auch heute in der Wüste und so weiter, wenn man nichts dabei hat, sonst kann man sich daran orientieren bei Nacht und bei Tag natürlich am Sonnenstand. Aber dass man die Richtungen erkennt. Das ist ja auch für uns klar, Ost und West, wo die Sonne aufgeht, ist Osten, untergeht. Auch wenn man sich verirrt hat, kann man sich in der Richtung grob orientieren und die Sternbilder des Nachts. So wie es Gott in der Schöpfung festgelegt hat. Und der große Bär, in dem findet sich auch der große Wagen. Das kennen ja viele. Also, und das sind auch seine Jungen, die da noch dabei sind. Sehr schön ausgedrückt, der Bär mit seinen Jungen. Das heißt, diese Sternbilder, die haben nochmal Untersternbilder. Also Substernbilder, SUB, wenn man so sagen will. Das sind die Jungen. Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Damit sind gemeint die Gesetze von Rotation, von Bewegung der Sonnen und Planeten, von Schwerkraft, von Anziehungskräften innerhalb der Sonnensysteme, innerhalb der Milchstraße, innerhalb der anderen Sternenhaufen, will ich es mal nennen. Die genauen Planeten, Galaxien, ja, danke. Die genauen Planetenbahnen, das, was alles festgelegt ist. Und dass das alles zusammenhält, dass das nicht im Chaos aufgeht, ja. Es gibt nochmal Supernovas und so, aber das ist auch in Gottes Plan. Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Nein, der Mensch, der kann zu Gott höchstens beten, Herr, lass es wieder regnen, aber er kann es nicht beeinflussen, auch durch noch so viel Technik heute. Er kann höchstens Sachen kaputt machen, das kann der Mensch. Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Auch das steuert Gott. Die Blitze, die Gewitter, den Donnerschlag. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder wer hat im Herzen Verstand verlieren? Jetzt geht es um den Menschen. Wer hat Gott denn seinen Verstand geschenkt? Und vor allem auch die Weisheit, dass wir Menschen über der Stufe der Tiere hinaus denken können. Überhaupt diese Geheimnisse Gottes annäherungsweise ergründen können. Wir können ja schon manches erkennen, auch durch die Wissenschaft heute. Aber wer hat uns denn das gegeben? Das ist nur deshalb, weil wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ja? Ebenbild Gottes. Das ist die Gott-Ebenbildlichkeit. Dass wir annäherungsweise etwas von Gottes wunderbarer Schöpfung erkennen können. Wer zählt die Wolken mit Weisheit und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Das tut alles Gott. Und jetzt atmen wir mal kurz durch. Wir atmen kurz durch und machen eine kleine Denkpause. Und jetzt kommen wir weiter zur Tierwelt. Auch das ist sehr umfassend, aber wir kommen sonst nicht durchs Buch Hiob, wenn wir jetzt nicht beide Kapitel betrachten. Wir wollen ja doch Überblick bekommen. Jetzt, das ist auch bestimmt sehr abwechslungsreich und spannend, diese Tierwelt. Als erstes kommt ein Raubtier und dann gleich danach ein Aasfresser. 39 und bis 41. Jagst du die Beute für die Löwin? Sehr interessant. Wissen wir auch, dass die Löwinnen die hauptsächlich Jagenden sind und die Männchen sich so lange ausruhen. Ja, so ist es. Ist aber auch in manchen Kulturen so, dass die Frauen die Arbeit machen und die Männer sitzen im Teehaus. Ja, ich will jetzt nicht sagen, in welchen Ländern das so ist. Bei uns ist es zum Glück nicht so in Deutschland, jedenfalls nicht überall. Ja, also jagst du die Beute für die Löwin und stillst du die Begierde der jungen Löwen, wenn sie in ihren Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Nein, das hat Gott so in die Schöpfung gelegt, dieser Tiere, dass die genau diesen Beutemodus haben, der Jagd. Und wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Der Rabe, das wissen vielleicht viele gar nicht, ist so ein Aasfresser, auch so weitgehend Allesfresser, der frisst Fleisch und auch Grünzeug. Also deshalb vermehren die sich auch so gut und können so gut überleben. Ne? Aber die sind auch notwendig, damit auch Mäuse und solche Sachen aufgeräumt werden im Wald. Es gibt also viele Aasfresser auch in unseren Wäldern. Das hat Gott alles so bestimmt. Das ist auch dieser Kreislauf in der Tierwelt. Nicht? Der Löwe, der auch jagt, die jagen ja an sich die schwachen und kranken Tiere, damit die dann auch, wie soll ich sagen, beseitigt werden. Und das ist eben diese natürliche Auslese in der Schöpfung. Aber wir dürfen das nicht einfach auf uns Menschen übertragen, dass da manche denken, sie müssen nachhelfen heute mit gewissen Mitteln. Das widerspricht dem Menschen als Gottes Ebenbild. Aber in der Tierwelt hat Gott das bestimmt, aber nach dem Sündenfall. Es wird aber auch eine Zeit kommen im tausendjährigen Reich, wo diese Tiere friedlich sein werden, auch die Löwen. Wo der Junge seine Hand an das Loch der Otter legt, wo der Löwe Gras frisst und zusammen mit den Kuh, glaube ich, ja, weidet. Das lesen wir bei Propheten Jesaja. Aber jetzt in dieser gefallenen Schöpfung ist es eben so, dass Fressen und Gefressen werden. Und auch das hat Gott geplant. Also er hat sogar inmitten oder nach dem Sündenfall noch eine Ordnung hineingelegt, damit diese Erde weiter besteht und der Kreislauf der Natur, wenn man so schön sagt, aufrechterhalten wird. Kennst du die Zeit, da die Steinböcke gebären? Oder hast du beobachtet, wann die Hindinnen kreisen? Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens? Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und sind ihre Wehen los. Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien auf, verlassen sie und kommen nicht mehr zurück. Habt ihr euch schon gefragt, warum die Tiere keine Hebammen brauchen in der Natur? Gott hat ihnen die Fähigkeit geschenkt, ohne ärztliche Hilfe zu gebären. Bei Haustieren ist es zum Teil anders, so bei Pferdegeburten und so im Stall. Und ja, die sind ja schon auch ein bisschen domestiziert. Aber so in der Natur draußen, klar sterben da auch viele, aber die Kräftigen überleben dort. So ist es in dieser gefallenen Schöpfung, dass eben hier diese Auslese ist. Und die gebären so, dass die Kinder, also der Nachwuchs, sehr schnell überlebensfähig wird. Gerade auch bei den Steinböcken, bei den Hindinnen, es können auch hier, wenn man ins Südliche denkt, Antilopen und Gazellen gemeint sein, mit diesen hebräischen Begriffen, die sich dahinter verbergen. Und bei denen beobachtet man ja, wie schnell die Kinder schon laufen können, also gehen können. Laufen tut man in Süddeutschland, das ist Gehen in Norddeutschland. Also sich bewegen können, damit sie überleben. Manche, die stehen sogar sofort nach der Geburt auf und stolzieren schon los. Das probier mal bei einem menschlichen Baby. Nicht? Ein Menschenbaby, das braucht seine Zeit, bis auf allen Zweien, nicht auf allen Vieren schon früher, aber auf allen Zweien, den Beinen sich bewegen kann. Aber diese Tiere, die tun das sehr schnell. Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien auf, verlassen sie und kommen nicht mehr zurück. Werden dann auch sehr schnell selbstständig. Hindinnen, das sind so Rehe, ja, Hirschkühe. Fliegen tun die nicht, aber gehen. Gebären. Dann der Wildesel. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen und wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt allen grünen Kräutern nach. Es gibt ja den gezähmten Esel, den Haus- oder Stallesel. Wobei der Esel ein sehr kluges Tier ist. Der rennt nicht so leicht ins eigene Verderben wie ein Pferd, ein Schlachtross, das kommt auch noch gleich, sondern der denkt erstmal, oh, vielleicht wird's da gefährlich, und dann bockt er auch mal. Das ist der Hausesel, der ist auch noch ein bisschen wilder als ein gezähmtes Pferd. Aber der Wildesel, der lässt sich überhaupt nicht zähmen. Der läuft frei, der hat die Fesseln gelöst, wenn er angebunden werden sollte, der lässt sich nicht einsperren. Er lebt in der Steppe, lacht über den Lärm der Stadt. Auch das hat Gott so gelenkt. Dieser Unterschied zwischen zähmbaren Tieren und wilden Tieren. Genauso beim Ochsen oder Büffel. Wir haben im Wildpark ja bei uns auch verschiedene Tiere. Da gibt es die Yaks, die sind zähmbar. Und dann gibt es die Bisons, diese Wisente, die man da hat bei uns. Und versuch mal, den zu streicheln, den Wisent. Da wirst du nicht weit kommen. Während beim Yak, der lässt sich gut streicheln und auch Lasten auflegen und so. Und so ist es auch hier geschrieben. Wird der Büffel oder auch der Wildochse, wie man es übersetzt, willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe über Nacht? Führst du den Büffel in der Furche an einem Strick? Oder wird er hinter dir her die Talgründe ecken? Vertraust du ihm wegen seiner großen Kraft und überlässt du ihm deine Arbeit? Rechnest du auf ihn, dass er deine Saat einbringt oder deine Tenne füllt? Beim gezähmten Ochsen geht es natürlich, dass der Lasttier ist oder die Kuh, jetzt das weibliche Pendant, sogar Milch bringt, kannst du im Stall anbinden. Ihr habt ja auch einen Stall. Wie viele Kühe habt ihr?
Jede Menge,
ja. Und wie heißen die? Clara, Clotilde und so. Ja. Aber die lassen sich zähmen. Aber ein wilder Büffel eben nicht. Das ist in seine Natur gelegt von Gott. Man kann sagen, in seinen Genen, in seiner Art. Und das ist auch Gottes Schöpfung, ungebändigt. Jetzt die Straußin, die kommt hier irgendwie nicht so gut weg. Hier ist speziell das Weibchen genannt. Und das sind ziemlich viele Verse hier für diesen Vogel. Die Straußin schwingt fröhlich ihre Flügel. Sind es aber treue Schwingen und Federn? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie im Sand ausbrüten. Sie vergisst, dass ein Fuß sie zertreten und das Getier des Feldes sie zermalmen kann. Sie ist hart gegen ihre Jungen, als gehörten sie ihr nicht. Es macht ihr keinen Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und hat ihr keinen Verstand zugeteilt. Kommt aber die Zeit, da sie in die Höhe schnellt, so verlacht sie Ross und Reiter. Also der Strauß, beide Männchen und Weibchen, das sind sehr einzigartige Vögel, die können ja nicht fliegen, aber die können sehr schnell laufen, also wirklich laufen, rennen. Man sagt 70 Stundenkilometer, manche behaupten sogar über 90 Stundenkilometer, gehört damit zu den schnellsten Tieren der Erde, ein Fluchttier. Deshalb hat es auch sehr große Augen, aber ein kleines Gehirn. Und das ist das, was hier beschrieben ist. Und die legen auch viele Eier, aber es werden hauptsächlich die bebrütet, die in der Mitte liegen. Das sind sehr große Eier, da kann kein Vogel die alle abdecken. Ich habe schon mal Straußenei in der Hand gehabt, die sind etwa so groß, 24 mal so groß wie ein Hühnerei ungefähr. Und die in der Mitte werden gut bebrütet, aber außenrum fallen Nesträubern zum Opfer. Und die Straußeneier sind ja auch sehr lecker, weil die so groß sind. Da kann sich ein anderes Tier, ein Nesträuber, sehr gut bedienen und satt essen. Und deshalb hat es Gott auch so eingerichtet. Man hat den Eindruck, dass Gott geradezu auch andere Tierarten mit Protein versorgen möchte durch diese Straußeneier. Und das lässt sie auch zu, die Straußin. Also die kann sie nicht alle beschützen. Wenn dann Räuber kommen, dann flieht sie auch manchmal. Bei kleineren natürlich nicht. Und ich zitiere mal, was hier auch der Bruder Alexander vom Stein schreibt in seinem Buch Hiobs Botschaft über die Straußin auf Seite 71. Das fand ich so interessant. Er schreibt, was will Gott Hiob an diesem skurrilen Tier zeigen? Es sind Vögel, aber sie können nicht fliegen. Ihre Gelege enthalten eine große Menge riesiger Eier, aber sie verlieren sie fast immer an Räuber. Trotzdem sind sie fröhlich und lachen, als ob sie wüssten, dass bei Gott schon alles seine Ordnung hat. Zum Ausgleich für die hohen Brutverluste schenkt Gott den Straußen ein sehr langes Leben. Sie können über 50 Jahre alt werden und haben jedes Jahr einen neuen Versuch, ihre Jungen durchzubringen. Als Wildtier verkörpert die Straußenhenne den Menschen ohne Gott. An ihrem Charakter wird die Dummheit besonders betont, die sich in ihrem Egoismus zeigt, einem Wesenzug, der in der heutigen Zeit deutlich hervortritt. Viele Eltern, also menschliche Eltern, also die sind gar nicht so menschlich immer, viele solche Eltern überlassen ihren Nachwuchs schon bald der Erde. Das steht auch hier bei Hub, die Eier überlässt sie der Erde. Und jetzt symbolisch gesagt, die Erziehung und Fürsorge wird zum großen Teil an Kitas, Kindergärten und Tagesmütter delegiert, um schnell wieder in die Berufstätigkeit zurückkehren zu können. Schreibt Bruder vom Stein, ja? Ich finde es aber interessant. Weiter sagt er, im Gegensatz zum Strauß wurde der Mensch im Bild und nach dem Gleichnis Gottes geschaffen und mit Verstand und Weisheit begabt. Er, also der Mensch, sollte erkennen, dass für eine hohe Aufgabe und Verantwortung Gott ihm überträgt, wenn er ihm Kinder schenkt. Die Bibel stellt uns die idealen Eltern, besonders die ideale Mutter, völlig anders vor als den Strauß. Hiob ist uns ein gutes Vorbild. Er brachte aus seinem Besitz ein Opfer für seine Kinder. Wir stehen in der Gefahr, unsere Kinder auf dem Altar unseres Wohlstands zu opfern. Zitat Ende. Und noch etwas, was er sagt bezüglich dem Strauß. Der Name Hiob bedeutet, wo ist der Vater? Und diese Frage treibt ihn um. Er sitzt im Staub und fühlt sich ebenso vernachlässigt und alleingelassen wie ein Straußenei. Doch er, Hiob, soll erleben, dass er bei Gott bedingungslos angenommen ist und von ihm Trost empfängt, wie einer, den seine Mutter tröstet. Jesaja 66, Vers 13. Hat das nicht schön beschrieben, unser Bruder Alexander vom Stein? Ja, ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen, Hiobs Botschaft, weil er hat hier diese naturwissenschaftlichen Dinge, auch über die Tierwelt, alles sehr gut zusammengefasst hat. Mir hat es bei der Vorbereitung viel geholfen. Und jetzt kommt das Ross, das Pferd, aber vor allem das auch Streitross, das Kampfross, das gezähmte Pferd. Vers 19, hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit der Mähne umhüllt, bringst du es zum Springen wie eine Heuschrecke? Sein stolzes Schnauben klingt schrecklich, es scharrt den Boden, freut sich seiner Stärke, es zieht los den Waffen entgegen, es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Über ihm klirrt der Köcher, die Klinge von Speer und Wurfspieß. Mit wildem Lauf und Ungestüm verschlingt es den Boden und bleibt nicht stehen, wenn das Schofarhorn ertönt. So oft es das Schofarhorn erklingt, ruft es, hui, von ferne wittert es die Schlacht, die Donnerstimme der Heerführer und das Kriegsgeschrei. Welche Eigenschaften hat dieses Kriegspferd? Es hat Stärke bekommen, es hat eine Mähne, die Mähne, das lange Haar steht ja in der Bibel immer wieder für Gehorsam, für Unterordnung und unter eine Autorität. Die Nazireer waren speziell Gottgeweihte, die dann ihre Haare lang wachsen ließen im Alten Bund. Das war eine spezielle Gruppe von Männern, die damit sich Gott untergeordnet hat. Während im Neuen Testament steht aber, dass wir als Männer kurzes Haar tragen sollen. Das sind keine Nazireer in diesem speziell jüdischen Sinne mehr. Während in 1. Korinther 11 steht über die Frau, es ist für sie eine Zierde, wenn sie langes Haar hat. Also auch hier als Zeichen der Unterordnung unter die Autorität. Und so auch das Pferd. Es ordnet sich seinem Herrn unter, dem Soldaten, dem Kämpfer, der praktisch in den Krieg zieht. Und dann bringst du es zum Springen wie eine Heuschrecke. In Offenbarung 9, Vers 7 werden die Heuschreckenheere der antichristlichen Zeit mit Pferden verglichen, die zum Kampf gerüstet sind. Also Heuschrecke und Pferd, die haben immer wieder einen Zusammenhang. Es zeichnet sich aus, dass sie sehr strukturiert sind, sehr geordnet, einem Heerführer nachfolgen. Also das mit Heuschrecken und Pferden wird geradezu immer ein Heer, ein Kampf, ein Krieg, eine Streitmacht verbunden. Sein stolzes Schnauben klingt schrecklich. Habt ihr Pferde schon Viren hören? Das kann sehr laut und furchterregend sein. Vor allem, wenn eine ganze Armee hier von Pferden wird, da bebt die Erde. Es scharrt den Boden da noch dazu, bevor er so sprintet und freut sich seiner Stärke. Und vor allem, es ist furchtlos. Es zieht los den Waffen entgegen. Das würde ein Esel nie tun. Deshalb ist der Herr Jesus ja auch auf einem Esel eingeritten und nicht auf einem Schlachtross. Aber wenn er wiederkommt als der Sieger, nach der Schlacht von Harmagedon oder bei der Schlacht von Harmagedon und dem Ganzen ein Ende macht, dann kommt er auf dem weißen Pferd. Das reine Pferd, das Pferd des Sieges. Er kommt als der Sieger mit seinen Engeln und Heiligen und errichtet sein tausendjähriges Friedensreich. Und dann nach dem letzten Aufstand von Gog und Magog, neuer Himmel und neue Erde. Und dieses Pferd, das Ross wieder zurück hier zu Hiob, Vers 22, es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht von dem Schwert nicht zurück. Ich habe mich oft gefragt, wie die Tiere das mitmachen, wenn da so Pfeile fliegen und Lanzen und heute Gewehrschüsse auch. Heute wird da nicht mehr so mit Pferden gekämpft, aber früher war das ja üblich. Es ist einfach so verbunden mit seinem Reiter, ja, dass es völlig mit ihm verschmilzt und in den Kampf zieht. Also schon ein einzigartiges Tier. Hat Vor- und Nachteile für das Pferd. Ja, aber das ist uns klar. Es scheut auch den Tod nicht. Über ihm klirrt der Köcher die Klinge von Speer und Wurfspieß. Und es bleibt nicht stehen beim Klang des Hornes. Und dann schließlich werden noch zwei Vögel beschrieben. Das ist dann auch der Schluss dieses Kapitels 39, bevor dann Behemoth und Leviathan, werden wir heute Abend drüber hören, diese gewaltigsten aller Wesen genannt werden. um Hiob noch kleiner zu machen, sage ich mal. Und hier steht in Vers 26 folgender, zum Schluss dieses Kapitels: Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet dort auf Felsenzacken und Bergespitzen. Von dort aus erspäht er seine Beute, seine Augen schweifen weit umher, seine Jungen schlürfen Blut, und wo Erschlagene liegen, da ist er. Im Hebräischen stehen hier für Habicht und Adler, so hat Schlachter übersetzt, Netz und Nescher. Das bezeichnet Tiere aus diesen Greifvögeln. Es kann aber auch umfassender sein als Habicht und Adler. Und weil es ein schwieriges Thema ist, möchte ich dazu auch nochmal zitieren aus dem Buch von Bruder vom Stein. Und zwar Seite 75 folgendes. Denn der Habicht ist ja zum Beispiel kein Zugvogel. Ja? Also da müssen wir uns das mal erklären. Er schreibt auf Seite 75, am Ende des Kapitels führt Gott zwei Greifvögel an. Die Zuordnung der hebräischen Bezeichnungen zu den heute bekannten Artnamen ist nicht exakt möglich. Mit ziemlicher Sicherheit gehören aber sowohl der hebräische Netz als auch der Nescher zur Familie der Habichtartigen Accipitridae, lateinisch, der die meisten Greifvögel zugeordnet werden. Hierzu zählen neben allen Habichten, Bussarden, Weihen und Sperbern außerdem die meisten Adler und Geier. Bei dem zuerst genannten handelt es sich offensichtlich um einen Zugvogel, was allerdings seine Bestimmung nicht leichter macht. Erstaunlicherweise sind die bewundernswerte Fähigkeit und der Instinkt zum Vogelzug unter den Vogelarten weit verbreitet. Ob sie diesem Trieb jedoch folgen, hängt von der klimatischen Situation ab. In keinem Buch der Bibel ist häufiger von Schnee und Eis die Rede als im Buch Hiob. Daraus lässt sich vielleicht ableiten, dass die Situation im Nahen Osten, also im Reich von Israel und Edom, während der Eiszeit beschrieben wird. Nach der Sintflut gehen Gelehrte, wie auch Richard Wiskin und andere, davon aus, dass es danach eine Eiszeit gab, aufgrund der veränderten klimatischen Verhältnisse. Unter diesen Bedingungen werden viele Vögel aus der Region in ein wärmeres Winterquartier gewandert sein, was sie heute nicht mehr tun. Also nicht mehr alle tun diese. Deshalb erklärt sich das, ja. Wenn es zu kalt wird, dann ziehen auch Habichte zum Beispiel weg. Das ist logisch. Von daher ist es kein Widerspruch. Und überhaupt der Zugvogel, woher weiß der, wo er hinzieht? Wie viel er sich anisst, um Energie zu haben, wo er landet? Das hat Gott alles hineingelegt, dieses Navigationssystem. Ihr kennt das ja auch vom Goldregenpfeifer. Es hat, haben verschiedene Autoren, ich glaube Van Heiden und ein anderer Autor in einem Buch über die Wunder der Tierwelt wunderbar beschrieben, auch Werner Gitt und andere. Also da sehen wir auch immer wieder die Wunder der Schöpfung. Bruder von Stein schreibt weiter, auf alle Fälle ist es bewundernswert, wie sie einer Route folgen, die sie nie zuvor geflogen sind und die sie in ein gänzlich unbekanntes Land führt. Gott ist der große Navigator, der den Zugvögeln Weg und Ziel gibt. Also weit zu diesen Habichtartigen, Netz hebräisch. Und dann Nescher, das kann Adler oder auch Geierartige Vögel umfassen. Und wir sehen ja auch, Blut schlürft und so weiter, das tun Adler, aber eben auch die ganzen Geierarten. Von daher müssen wir es einfach offen lassen, alles hier ist hier enthalten. Auch dazu schreibt Alexander vom Stein auf Seite 76, der zweite Vogel brütet in einem unzugänglichen Höhennest. Der im Hebräischen verwendete Name Nescher ist höchstwahrscheinlich eine Sammelbezeichnung für verschiedene Adler und Geier. Erst durch weitere Merkmale lassen sich diese Tiere voneinander unterscheiden. Es werden zum Beispiel die Sammlung vieler Tiere um einen Kadaver, also Leichnam, und die unbefiederte Kopf- und Halspartie erwähnt, was eindeutig auf eine Geierart schließen lässt. Und weiter heißt es, und das wissen ja vielleicht viele nicht, dass diese Adler und Geier, die haben ja eine ungeheure Sehkraft. Die können aus großer Höhe noch eine Maus sehen. Und das lesen wir jetzt auch hier in der Erklärung, in dem Buch von Stein. Mit seiner phänomenalen Sehkraft ist er allerdings in der Lage, seine Nahrung aus großer Entfernung auszumachen. Er kann 8-mal schärfer sehen als der Mensch und nimmt ein Tier von der Größe einer Maus noch aus 3 Kilometern Höhe wahr. Hätte das menschliche Auge dasselbe Auflösungsvermögen, könnten wir den Text einer Tageszeitung noch in einem Abstand von 150 Metern lesen. Ja, da kann ich gerade vielleicht noch die Überschrift lesen am Kiosk, ja, aber nicht den Text an der Tageszeitung, also vielleicht nur bei der Bildzeitung die Überschrift, aber nicht den Text. Das ist jetzt keine Empfehlung für die Bildzeitung, ich sage nur, weil die immer so große Schlagzeilen hat, damit sie wenig Inhalt bringen muss. Ne? Okay, das ist nur ein kleiner sarkastischer Hinweis am Rande. Je größer die Überschriften und die Bilder, umso weniger Text und Inhalt, ne? Bei Zeitungen und Illustrierten so. Deshalb hat die Bibel keine Bilder, sondern nur Text, weil da ist der Inhalt gewaltig. Der Hinweis, wo Erschlagene sind, da ist er, schreibt Bruder von Stein weiter, lässt den Schluss zu, dass es sich in diesem speziellen Fall um einen Geier handelt. Ein schöner Charakterzug dieser beiden Greifvögel ist, dass sie sich aufschwingen können und in der Höhe wohnen. Wie sehr wünscht sich der niedergedrückte Hiob, dass er sich aufschwingen könnte, um einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Doch noch sitzt er auf der Erde in der Asche und hat nur Elend, Zerstörung und Tod vor Augen. Soweit. Und wir sehen, dass diese Tiere auch immer auch noch eine tiefere Bedeutung beinhalten. Wir konnten jetzt nicht auf alles im Einzelnen eingehen, aber gerade auch hier, ja, die sich aufschwingen, das ist schon eine Ermutigung auch für den Hiob, dass sein Schicksal sich wenden wird. Gott gibt ihm damit schon einen Funken Hoffnung. Aber noch gehen die Reden weiter und so der Herr willen wir leben, werden wir heute Abend hören, was Gott weiter zu Hiob sagt und wie Hiob immer mehr sich darüber demütigt. Möge er uns darin ein Vorbild sein. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du diese gewaltige Offenbarung gegeben hast, nicht nur einem Hiob, sondern uns allen, dass wir aus deiner Schöpfung deine Größe und Majestät entdecken. Wunder, die der Mensch gar nicht wissen kann ohne deine Offenbarung. Und heute wird manches enträtselt, entschlüsselt, so langsam, Schritt für Schritt. Aber wir wissen immer noch kaum etwas über den Meeresgrund, über das Licht, über die Geheimnisse, wie du dein Wetter lenkst und so weiter und so fort. Und so wollen wir einfach demütig sein und dir danken für das, was wir verstehen. Das ist schon genug, um dich anzubeten und zu sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Öffne auch den Menschen die Augen, die noch blind sind, für dich, den Schöpfer, dass noch viele umkehren und Buße tun über ihre Sünden und dass wir gereinigt durch das Blut des Lammes dich einmal alle schauen in deiner ewigen Herrlichkeit. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.